Auf der Webseite der Europäischen Kommission gibt es eine kleine Zusammenfassung von einem Impact Assessment, nennen sie das, on retention of data by service providers for criminal proceedings. Dieses Impact Assessment läuft bis Ende des Jahres und eine Endfassung für eine geplante Verordnung soll im ersten Quartal 2026 vorliegen. Und was mit Data Retention gemeint ist oder Retention of Data, ist nichts anderes als die Vorratsdatenspeicherung. Ein Begriff, der länger schon nicht mehr eigentlich umhergegeistert ist und jetzt offensichtlich wieder unterwegs ist. Seit dem 21. Mai ist das Ganze in Vorbereitung auf jeden Fall, beziehungsweise da fing die Sondierung an. Und jetzt läuft gerade die öffentliche Konsultation zu einem Vorschlag, den eigentlich ich zumindest totgeglaubt hatte und jetzt wieder da ist. Ihr habt vom AK Vorratsdatenspeicherung und Kleindatenverein und dem Freiheitsfonds eine Stellungnahme dazu veröffentlicht vor wenigen Tagen, wo ihr nochmal auf die Vorratsdatenspeicherung eingeht. Vielleicht erstmal soweit, wieso ist das jetzt plötzlich wieder Thema? Warum ist es gerade auf EU-Ebene relevant, jetzt wieder über eine Vorratsdatenspeicherung zu sprechen?
Die Vorratsdatenspeicherung hatte so viel Widerstand, weil zum ersten Mal ohne jeden Verdacht von der kompletten Bevölkerung Informationen über unser tägliches Verhalten gesammelt werden. Und zwar mit wem wir in Verbindung stehen und wo wir uns aufhalten, aber auch mit welcher Kennung wir im Internet unterwegs sind. Und das hat dazu geführt, dass letzten Endes der Europäische Gerichtshof diese EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt hat, für grundrechtswidrig erklärt hat. Aber er hat sich damit eigentlich nie wirklich durchsetzen können, denn viele nationalen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung sind in Kraft geblieben. In Deutschland zum Glück nicht. In Deutschland gibt es bis heute noch keine Vorratsdatenspeicherung, aber die schwarz-rote Koalition, die neue, will sie zumindest im Internetbereich einführen, Internetvorratsdatenspeicherung. Und die meisten, fast alle anderen EU-Länder, die wollen im Grunde genommen diese für illegal erklärte, weil völlig unverhältnismäßige Vorratsdatenspeicherung wieder zurückhaben. Und deswegen überlegt jetzt die EU-Kommission eben auf Druck dieser Länder, wie diese Vorratsdatenspeicherung 2.0 aussehen soll. Das heißt, neue EU-Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung, die teilweise nicht so weit gehen können wegen des Urteils, teilweise aber auch sogar noch weiter gehen sollen als das, was gekippt worden ist.
Das führt eigentlich direkt zu der Anschlussfrage. Also die Vorratsdatenspeicherung, die gekippt wurde, können wir ja so ein bisschen außer vor lassen. Die ist passé. Hier wird eine neue vorbereitet. Grundsätzlich ist das Konzept der Vorratsdatenspeicherung, möglichst viele Daten im Internet, die einfach in der Kommunikation zwischen Menschen im Internet anfallen, die Anbieter zu verpflichten, diese Daten zu speichern für einen gewissen Zeitraum, damit Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen können, wenn sie das möchten oder anfordern. Was ist jetzt bei diesem neuen Vorschlag eigentlich genau anders, beziehungsweise was bleibt gleich bei dieser Grundidee?
Eine Grundidee bleibt weiterhin, dass jeder von uns potenzieller Straftäter ist, jeder Krimineller sein oder werden könnte und deswegen auch alle, die komplette Bevölkerung von vornherein beobachtet werden müsste und unter Aufzeichnung gestellt wird. Das bedeutet, es gibt im Grunde genommen keinen Kontakt mehr, der wirklich privat ist. Und das ist ein Riesenproblem, wenn es zum Beispiel darum geht, kann ich mich dazu durchringen, als Mensch in Not, als vielleicht auch selbst Täter oder Gewalttäter, kann ich mich dazu durchringen, bei der Telefonseelsorge anzurufen, um mir helfen zu lassen oder mich beraten zu lassen von einem Arzt, von einem Anwalt, von Beratungsstellen. Ja, Menschen, Gewalt in der Ehe ist ein Stichwort, aber es gab auch mal jemanden, der einen Amoklauf auf seine Schule geplant hat, von der Telefonseelsorge davon abgebracht werden konnte. Und hinterher beschwerte sich die Polizei, dass die Nummer nicht gespeichert ist. Aber sonst hätte der ja auch gar nicht angerufen, wenn er sich nicht drauf hätte verlassen können, dass das privat bleibt. Wir haben eine Umfrage durchgeführt in Deutschland, aber auch europaweit, ob das Menschen stören würde, zum Beispiel die eine Eheberatung brauchen oder eine Drogenberatung vielleicht, ob sie das stören würde, wenn dieser Anruf, wenn dieser Kontakt gespeichert wird, Wochen oder sogar Monate lang. Und da sagen doch große, viele, also etwa die Hälfte sagen, das könnte sie davon abhalten. solche Anrufe zu tätigen. Und das kann natürlich wirklich gefährlich werden für die Betroffenen, aber auch für die Menschen um sie herum, wenn sie nicht mehr unbefangen sich helfen lassen, sich informieren können. Bei der Presse geht es dann um Informanten zum Beispiel. Wenn bestimmte Sachen nicht mehr ans Tageslicht kommen, ist natürlich auch die Pressefreiheit und damit auch wir alle in Gefahr.
Ihr habt in eurem Text dazu auch dann erwähnt, dass dieser Effekt, also was ja gerade beschrieben wurde, ist ja dieser Abschreckungs- oder dieser Chilling-Effekt, der verhaltensändernd wirkt, obwohl eigentlich an und für sich
Genau.
erstmal nichts passiert. Aber dass dieser da halt verstärkt wird, noch durch eine verdachtsunabhängige Identifizierungspflicht und die Speicherung von IP-Adressen sowie auch die Ausweitung auf Messenger-Anbieter wie WhatsApp oder Signal. Da wäre so ein bisschen die Frage, wo kommen diese Sachen mit rein? Sind die jetzt Teil dieses neuen Vorschlags einer Vorratsdatenspeicherung oder bezieht sich das auf andere EU-Gesetzgebungen oder Prozesse, die im Laufen sind, wie die Chatkontrolle?
Nee, wir wissen aus internen Verhandlungen, die quasi die EU-Regierung mit der EU-Kommission dahinter verschlossenen Türen geführt haben, wo wir es aber geschafft haben, dran zu kommen, ja, wissen wir aus internen Verhandlungen, dass das Optionen sind, die von der EU geprüft werden. Wie kann man die Vorratsdatenspeicherung sogar noch ausweiten über das hinaus, was da 2000 gekippt worden ist. Und genau an der Stelle wird überlegt, erstens, es soll halt nicht mehr nur die Telefonnutzung und die Internetnutzung auf Vorrat gespeichert werden, sondern eben künftig auch so eine Internetdienstenutzung. Das heißt, wenn ich E-Mails schicke oder Messenger nutze, ja. Und das Zweite ist, wie du zu Recht gesagt hast, Identifizierungspflicht. Das heißt, man überlegt, ob nicht mehr nur beim Handykauf man quasi einen Ausweis vorlegen muss, sondern dann künftig eben sogar, wenn ich eine E-Mail-Adresse einrichte, was ja eigentlich Wahnsinn. Und das bedeutet natürlich, dass wirklich verschlüsselte Kommunikation, sichere Kommunikation, wie sie politische Aktivisten brauchen, aber auch Informanten, die Informationen durchstechen und sich selber gefährden dadurch, dass sie Missstände an die Öffentlichkeit bringen. Sowas findet natürlich nicht mehr statt, wenn jederzeit solche Kontakte nachverfolgt und nachermittelt werden könnten. Und deswegen glaube ich auch, dass Anbieter wie Signal zum Beispiel, die haben ja schon bei der Chatkontrolle gedroht, eher ziehen wir unser Angebot komplett zurück für Europäer, als das umzusetzen. Und ich glaube, dass auch an dieser Stelle würden wir sichere Messenger-Dienste einfach gar nicht mehr nutzen können in Europa, weil die nicht mitmachen bei solchen Überwachungsvorgaben. Und das würde uns ja auch komplett abschneiden dann von Diensten, von sicheren Diensten wie Signal.
Was ja auch zu beobachten wäre, ist dann auf jeden Fall auch eine Unterminierung der Pressefreiheit durch die Rückverfolgbarkeit von Quellen, auch für journalistische Arbeit. Was ja da noch dranhängt, ist so, Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste können darauf zugreifen und wir erleben in Europa aber gerade auch einen ziemlichen Rechtsruck oder eine autoritäre Wende, in der zunehmend Regierungen zu Überwachungsinstrumenten wieder greifen möchten, um auch ja, Meinungen, die sie nicht mögen, zu unterdrücken. Wir zuletzt gesehen, jetzt gerade wieder in Budapest in Ungarn, wo ja Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden soll, um jetzt die Teilnehmenden, die 200.000 bei der Budapest Pride zu erfassen und hoffen, also so die Hoffnung der Regierung mit Strafen zu belangen, dafür, dass sie es gewagt haben, für ihre sexuelle Identität auf die Straße zu gehen. Wenn jetzt da auch noch eine Vorratsdatenspeicherung im Spiel ist, ist überhaupt überschaubar, was für einen Effekt das auf eine Zivilgesellschaft, auf eine ja, freie Gesellschaft überhaupt in Europa haben kann?
Ja, wir wissen ja zum Beispiel aus dem Skandal um die Smartphone-Spionage, ja, mit Produkten wie Pegasus, also wo man quasi Smartphone ausgespioniert hat, wissen wir ja schon, dass in verschiedenen EU-Ländern, wie zum Beispiel Polen oder Ungarn, aber auch in Spanien, das eben nicht zur Strafverfolgung eingesetzt wurde, sondern ganz konkret, um Oppositionspolitiker auszuspionieren oder kritische Staatsanwälte oder sogar Journalisten, die unbequem waren. Oder in Spanien waren es dann eben die Unabhängigkeitsbewegung, die da ausspioniert wurde. Und das bedeutet, dass natürlich bei solchen Überwachungsinstrumenten wie die Vorratsdatenspeicherung die konkrete Gefahr besteht, dass autoritär geführte undemokratische Regierung, aber auch Regierungen wie in Spanien oder in anderen Ländern könnten natürlich diese Informationen missbrauchen, um gegen unbequeme politische Gegner, um gegen unbequemen Widerstand, sogar gegen Amtsträger wie Staatsanwälte oder Richter vorzugehen. Wenn diese Informationen erstmal gesammelt sind, ist der Zugriff darauf natürlich auch gegeben. Und ich glaube, Vorratsdaten, ja, also wo quasi ersichtlich ist, mit wem stehe ich in Kontakt, dass man da, oder wo habe ich mich aufgehalten, ja, Stichwort Bewegungsdaten, dass man da natürlich kompromittierende Informationen findet. Kann, ja, unbequeme Geheimnisse, mit wem man in Beziehung steht oder wo man wann gewesen ist und so weiter. Und das ist natürlich die Gefahr, dass man damit Personen erpressbar machen kann und die dann nicht mehr ihren Aufgaben, ihren unabhängigen Aufgaben in unserem Interesse nachkommen können. Deswegen muss man bei allen Überwachungsmethoden auch mitbedenken, was bedeutet das, wenn die dann in der Hand einer solchen Regierung sind.
Und das dann noch komplett ungeachtet dessen, dass wo Daten gespeichert werden, die auch mal über andere Wege plötzlich wieder auftauchen können. Also Datenleaks bei Anbietern von Software sind ja nicht selten, sondern passieren immer wieder. Und dann tauchen irgendwie Kreditkarteninformationen im Internet auf und sowas. Aber das Argument, warum das Ganze ja eingeführt werden soll, ist ja eigentlich die Kriminalitätsbekämpfung. Jetzt haben wir aber die Vorratsdatenspeicherung zumindest ein paar Jahre lang in verschiedenen Ländern gehabt, beziehungsweise teilweise gibt es sie ja auch immer noch. Und können da ganz klar sehen, dass es keine Auswirkung auf die Kriminalitätsstatistik hatte, dass es jetzt dieses Instrument gibt. Es hat also offensichtlich keinen Effekt auf die eigentliche Kriminalitätsbekämpfung. Ihr fordert statt einer Vorratsdatenspeicherung, dass eher auf anlassbezogene, gezielte und schnelle Speicheranordnungen sich konzentriert werden soll. Wie würde das aussehen im Vergleich zur Vorratsdatenspeicherung? Was würde das bedeuten?
Naja, dieses sogenannte Quick-Freeze-Verfahren könnte ja zum Beispiel so funktionieren, dass man ein sehr schnelles Verfahren hat, um, wenn ein Anlass besteht, ja, bei einem Verdacht, dass zum Beispiel die Polizei, dass da schon ein Telefonanruf ja reichen könnte, dass man dem Anbieter sagt, hier zum dieser Person oder zu diesem Anschluss, hebt da mal die Daten auf, da wollen wir ermitteln, ja, dass man sehr schnell eine laufende Verbindung, eine laufende Internetverbindung und auch die danach folgenden Verbindungen von Personen oder auch Personengruppen, wo wirklich ein konkreter Anhaltspunkt besteht, dass man diese Daten erstmal sichern lässt, ja, das sogenannte Sicherungsanordnung. Und die Idee ist, die Daten werden dann erstmal ein paar Tage gespeichert und in diesem Zeitraum muss dann das normale Verfahren durchlaufen werden. Das heißt, der Richter guckt sich das an, ist das gerechtfertigt oder nicht.
Jetzt ist es natürlich so, dass die Vorratsdatenspeicherung ein Teil von dem ist, was unter dem Paket auch Protect EU, was aus dieser Going Dark Arbeitsgruppe hervorgeht, an Vorschlägen ist, die gerade in der Diskussion sind. Das Ganze ist relativ unübersichtlich und ihr fordert ja auch eine Institution, die sich mit einer Überwachungsgesamtrechnung beschäftigt, um eben zu gucken, was gibt es eigentlich alles an Überwachungsgesetzen, die wie miteinander zusammenwirken, was an der Stelle ganz hilfreich wäre. Wenn ich mir das jetzt anschaue, diese Chronologie auch von der Einschränkung von der ursprünglichen Vorratsdatenspeicherung, wo ja der Europäische Gerichtshof klar gesagt hat, ihr könnt nicht einfach alle Menschen überwachen, der Personenkreis muss eingeschränkt werden. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass ein Vorschlag kommt, der das nicht berücksichtigt, also ignoriert, was eigentlich an Wissen da ist. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wo wir jetzt stehen und wie dieser Ausblick ist. Also dieses Ding ist gerade in der Konsultation, heißt es auf der Webseite, die ist geöffnet bis zum 12. September, wird das Ganze konsultiert. Was können Menschen da jetzt tun mit dieser Konsultation und wo hofft ihr da noch eingreifen zu können in die Diskussion, in diesen Prozess bis zur fertigen Verordnung, die ja Anfang 2026 dastehen soll?
Ja, es wäre super, wenn da möglichst viele Menschen mitmachen bei dieser Befragung. Bei der EU-Kommission, man muss sich nur registrieren und kann dann schon mitmachen. Im Moment haben das schon 700 Menschen gemacht, vor allem aus Finnland und Deutschland. Aber es wäre natürlich, müssten eigentlich sehr viel mehr sein, damit vielleicht das eine Auswirkung hat und auch das Ausmaß des Protests auch zeigen kann. Und zu dem ersten Teil deiner Frage, dass ja der Europäische Gerichtshof eigentlich verboten hat, ungezielt Daten von allen zu sammeln, das will man im Grunde genommen umgehen. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof zum Beispiel gesagt, okay, in Gebieten mit besonders hoher Kriminalität kann es gerechtfertigt sein. Und da überlegt jetzt die EU-Kommission, ob man Gebiete mit überdurchschnittlicher Kriminalität erfassen könnte. Und das würde bedeuten, dass quasi schon mal alle Städte erfasst sind, ne? Weil in der Stadt natürlich Kriminalitätsquote immer höher ist als auf dem Land. Und damit hätte man auf diesem Wege dann eigentlich schon 80% der gesamten Bevölkerung erfasst. Und außerdem sagen sie dann, sie wollen noch alle möglichen öffentlichen Verkehrsmittel, Straßen, Schulen, Einkaufszentren, Kirchen und dann noch einen Umkreis um diese Orte, um diese vermeintlich gefährdeten Orte herum. Da wollen sie auch noch sammeln. Also die tragen so viele Gründe zusammen, vermeintlich gezielte Gründe, um im Endeffekt dann doch zu einer flächendeckenden Speicherung zu kommen. Und so war das natürlich nicht gemeint. Ja, das ist wirklich ein Missbrauch, der da geplant wird. Und man will da quasi durch die Hintertür dann doch wieder zur alten Vorratsdatenspeicherung von jedermann zurückkommen. Dagegen müssen wir protestieren.
Aber das ist ja auch ein bisschen frustrierend. Also was kann man da eigentlich noch tun, wenn selbst die Gerichtsurteile umgangen werden?
Naja, zum Beispiel, ich hatte ja als Europaabgeordneter ein Rechtsgutachten eingeholt von einem ehemaligen EuGH-Richter und habe ihm diese Fragen vorgelegt. Und er sagte halt ganz klar, für eine hohe Kriminalität genügt es halt zum Beispiel nicht, dass die Kriminalität überdurchschnittlich ist, ne? Also er hat dann ganz klar gesagt, wie hat das der Gerichtshof gemeint, was wäre da noch zulässig und was nicht. Und da muss man ganz klar halt der EU-Kommission aufzeigen, so geht es nicht. Zumal da auch zum Beispiel bei Protestmärschen oder Demonstrationen Daten gesammelt werden sollen. Das ist ja Wahnsinn, wie breit das da geplant ist. Und zum anderen ist aber auch dort, wo die Gerichte nicht einschreiten, ist es ja eine politische Frage, wollen wir denn in so einem breiten Ausmaß Informationen über die komplette Bevölkerung gesammelt haben oder geht uns das aus politischen Gründen zu weit, ne? Und da sind natürlich unsere Volksvertreter im Europäischen Parlament, die darüber entscheiden und auch unsere Regierung, ja, die Bundesregierung am Zug. Wir haben ja in Deutschland die Situation, man hat jetzt im Koalitionsvertrag beschlossen, wir wollen eine Internetvorratsdatenspeicherung. Ja, das ist schlimm genug, weil damit unsere kompletten Aktivitäten im Internet letzten Endes rückverfolgbar werden auf 3 Monate hinaus. Damit wird quasi die Anonymität im Internet tot gemacht, jedenfalls für diejenigen, die sich nicht schützen, zum Beispiel durch Anonymisierungsdienst, ne? Aber man hat nicht gesagt, wir wollen an die Telefonverbindungen und an die Standorte ran. Und deswegen müsste ja eigentlich die Bundesregierung in Brüssel jetzt auch sich dagegen einsetzen, dass jetzt auch komplett alle Messenger-Dienste erfasst werden sollen, dass Anonymität verboten werden soll, dass eben nicht nur Internetdaten, sondern auch Telefondaten da gesammelt werden sollen. Das sind zum Beispiel Sachen, die wir von der Bundesregierung einfordern können und müssen.